Einen schönen guten Morgen. Ich freue mich, hier unter euch noch einmal zu sein. Es ist schön, einmal im Jahr zu kommen. Ich habe das Stefan gestern gesagt, weil da sieht man wirklich die Entwicklung, ne? Also wenn man hier Woche für Woche teilnimmt, genauso wie bei einem kleinen Kind, der zu Hause aufwächst, sieht man nicht so die Wachstum und dann kommt die Oma nach 3 Monaten und sagt, oh, der ist schon groß geworden. Und das ist eine ähnliche Art von Erfahrung, die man macht, wenn man eben nur einmal im Jahr da ist. ich freue mich, von euch zu hören. Stefan, Katrin und ich haben gestern ein bisschen ausgetauscht und er hat uns sehr viel erzählt, was hier los ist und das hat uns sehr begeistert. Preis den Herrn dafür. Ich bringe Grüße von München. Die Geschwister dort grüßen euch herzlich. Ich bete, bevor wir starten. Vater, wir danken dir für diesen Morgen, den du uns geschenkt hast. Wir danken dir, dass wir dein Wort haben und dass wir dein Wort hören dürfen. Ich bete, Herr, dass du zu uns sprichst, zu unser Herzen sprichst und dass wir erfüllt und ermutigt werden. In Jesu Namen. Amen. Amen. Was bestimmt dein Handeln? Was bestimmt dein Handeln? Je nach Kontext kann es unterschiedliche Sachen sein. Vielleicht ist es eine Emotion der Freude oder der Wut. Vielleicht sind es Umstände, die dich in eine oder die andere Richtung lenken. Vielleicht sind es Wünsche oder Bedürfnisse nach bestimmten Sachen. Vielleicht bist du von den Vorstellungen und Erwartungen von Menschen sehr getrieben oder beeinflusst. Oder vielleicht achtest du sehr auf bestimmte Prinzipien und handelst dementsprechend. Oder vielleicht sind es auch negative Sachen wie Stolz, Selbstsucht, Habsucht, Egoismus und so weiter. Da gibt es für uns als Menschen viele Beweggründe, warum wir bestimmte Dinge tun oder eben nicht tun. Nun, die Bibel nennt uns einige der sehr wichtigen Beweggründe für unseren Handeln. Und die allen anderen eben Beweggründen zugrunde liegen sollen und sie gegebenenfalls auch korrigieren sollen. Zum Beispiel, das habe ich gerade gesehen hier bei eurer Vision, wir sollen alles zur Ehre Gottes tun. Das ist ein sehr wichtiger Beweggrund, das die Bibel uns gibt. Wir sollen jederzeit und bei jedem Handeln uns zuerst fragen, ehrt das Gott? Ein anderer Beweggrund, das die Bibel uns nennt, ist eben die Furcht des Herrn. Wir sollen alles in Furcht des Herrn tun. In unserem Handeln sollen wir uns bewusst sein, dass Gott uns zusieht und uns auch zur Rechenschaft zieht. Ein weiterer sehr wichtiger Beweggrund, und das ist auch heute der Hauptfokus unserer Predigt, ist die Liebe. Unser Text, das ist ein Vers heute, 1. Korinther 16, 14, da lesen wir, und ich habe die Lutherbibel dabei, 1. Korinther 16, 14, da lesen wir, alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen. Alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen. Wir wollen darüber nachdenken, was das bedeutet, also was dieser Vers bedeutet, und zwar in Bezug auf den Umfang dieses Gebots, die Art oder die Qualität von Liebe, zu der wir aufgerufen werden, und dann am Ende wollen wir auch darüber nachdenken, wie wir immer mehr dahin kommen, dass alles in unserem Leben in Liebe geschieht. Also der Umfang dieses Gebots, der Umfang der Liebe. Welche unserer Handlungen sollen in Liebe geschehen? Unser Text sagt ziemlich deutlich, alle Dinge. Ja? Nun, wir können trotzdem die Frage stellen, wie umfassend ist es wirklich gemeint? Wie umfassend ist diese alle Dinge? Meint er vor allem unsere Taten oder meint er mehr? Nun, er meint wirklich alles. Es ist tatsächlich allumfassend. Die Dinge hier, und das ist, wie es in der Luther-Übersetzung übersetzt ist, also die Dinge hier soll man nicht auf Greifbares oder auf Taten einschränken, ja? Also so könnte man denken, wenn man hört das Wort Dinge eben. Andere Übersetzungen machen es klarer. Also wenn ihr eine Schlachterübersetzung habt, werdet ihr sehen, da steht: Lasst alles bei euch in Liebe geschehen. Ja, oder wenn jemand ein Elbefelder hat, da steht: Alles bei euch geschehe in Liebe. Ja, da gibt's keine Einschränkung. Ja? Also Dinge, also sonst, es ist wirklich alles gemeint. Das sind Taten, das sind Gedanken, das sind Einstellungen. Es ist wirklich alles eingeschlossen. Okay, aber man konnte trotzdem die Frage stellen, okay, meint er wirklich alles oder meint er nur so die wichtigen Sachen im Leben? Muss ich wirklich jede Kleinigkeit daraufhin prüfen, ob ich das mit Liebe mache oder nicht? Es ist interessant, Paulus redet auf eine ähnliche Weise, wenn er über die Ehre Gottes redet, in 1. Korinther 10, 31, da müsst ihr nicht aufschlagen, aber da sagt er, ob ihr nun esst oder trinkt oder was auch immer ihr tut, alles zur Ehre Gottes. Und da meint Paulus ganz offensichtlich wirklich alles, ja, selbst ein Saft, ein Orangensaft, den ich trinke, soll ich zur Ehre Gottes tun. Auch die ganz banalen Sachen soll von, also in dem Fall von der Ehre Gottes, aber hier von der Liebe getrieben und motiviert sein. Da gibt es keine Pause oder Ferien von dem Liebesgebot. Das ist ein wichtiger Hinweis, denn ich glaube, dass wir als Menschen doch die Tendenz haben, dieses Gebot irgendwie einzuschränken. Ja, wir haben Kategorien, wonach wir entscheiden, wen wir lieben oder was in Liebe geschehen soll und was nicht. Nun, damit wir den Kontext hier verstehen von dem, was Paulus, also das, was Paulus hier schreibt, möchte ich einfach kurz zusammenfassen, wie es bei den Korinthern war. Ja, und also wie dieses Gebot für ihre Ohren geklungen hätte, das erste Mal, dass sie das gelesen haben. Also die Korinther waren der Meinung, dass sie sehr geistlich waren und waren sehr stolz darüber, wie gut unterwegs sie waren. Aber Paulus zeigte ihnen an unterschiedlichen Stellen in diesem Brief, wie inkonsequent sie in Sache einander lieben waren. Also ganz am Anfang des Briefes redete er über die Parteien und die Spaltungen, die innerhalb dieser Gemeinde es gibt. Das war ein großes Problem. Sie haben Grüppchen gebildet und eben damit nur die Menschen im eigenen Team, ja, so Apollos Team oder Paulus Team oder Petrus Team oder Jesus Team, nur die haben sie als liebenswert gesehen. Mit anderen hatten sie Streit. Später redet auch Paulus von einem bestimmten Rechtsstreit, die innerhalb der Gemeinde stattgefunden hat. Ja, da gab es Rechtsstreit mit anderen Menschen in der Gemeinde. Sie führten Prozess gegeneinander, Glaubensgeschwister vor weltlichen Richtern. Ja, also Dinge, die sie nicht klären konnten unter sich und deswegen haben dann seit gemeinsam quasi, also haben Prozess geführt gegeneinander. Es war ihnen egal, wie unpassend das klingt, ne? Dass Glaubensgeschwister vor weltlichen Richtern stehen muss. Hauptsache, sie wollten Recht haben. Ja, so Sache, Liebe, zweitrangig. Oder später lesen wir auch, wie manche der Korinther Freiheit auf Kosten der Schwachen, also ihre Freiheit genossen haben auf Kosten der Schwachen. Manche haben durch ihr freies Verhalten für Anstoß gesorgt und schwächere Menschen unter ihnen das Glaubensleben erschwert. Von Liebe getrieben war wenig zu sehen. Oder auch in Kapitel 11 lesen wir davon, wie das Abendmahl, also heute werden wir das ja auch feiern, wie das Abendmahl, dieser Mahl, das Gott uns gegeben hat, um gerade in diesem Mahl unsere Einigkeit, unsere Liebe zum Ausdruck zu bringen, zueinander unter anderem. Das haben sie benutzt als eine persönliche, egoistische Angelegenheit. Ja, manche haben das Abendmahl eben benutzt, um anderen auszuklammern. Sie haben das für sich hin genossen, aber anderen einfach außen vor gelassen beim Feiern des Abendmahls. Das sind nur vier Beispiele, wie die Korinther in ihrem Verhalten nicht durch Liebe getrieben waren. Ja, ganz praktische Beispiele aus dem Gemeindeleben. Ja. Nun, wie ist es mit uns? Sind wir in unserem Verhalten, in unserem Handeln, in unseren Gedanken, in unseren Worten, in unserer Interaktion immer von Liebe getrieben? Oder klammern wir bestimmte Situationen aus, bei denen wir meinen, dass es okay ist, die Liebe außen vor zu lassen? Nun, hier sind ein paar Beispiele, die mir eingefallen sind, wie ich immer mal wieder in Sache Liebe tendiere zu denken, okay, da kann man lieber außen vor lassen. Vielleicht schränken wir das alles von diesem Gebot in Bezug auf Menschen ein, die wir für weniger liebenswert halten und deshalb nicht so viel Zeit mit ihnen verbringen. Nun könnte man sagen, wir denken, niemand ist weniger liebenswert. Aber wir kennen Leute, wo wir eben also aneinander ein bisschen kratzen und denen wir nicht so gerne Zeit mit denen verbringen. Und da ist eben manchmal dieser Gedanke, okay, anderen gerne, aber diese Person weniger Liebe zeigen. Wir schränken das alles in Bezug auf Zeit ein. Ja, wir benutzen die Zeit, die Gott uns gibt, sehr oft nur für uns selbst. Ja. Oder wir schränken das alles in Bezug auf bestimmte Kontexte ein. Wir sind liebevoll zum Beispiel in der Gemeinde, aber in der Arbeit, zu Hause oder auch im Verkehr sieht es ziemlich anders aus. Vielleicht ist das in Bezug auf Umstände, wo wir die Liebe einschränken. Wenn andere uns in Liebe begegnen, dann tun wir es auch. Aber dann, nur dann. Manchmal ist es viel subtiler. Wir sind manchmal so sehr auf uns selbst fokussiert, dass es sich oft die Frage gar nicht stellt, ob wir etwas in Liebe tun oder nicht. Das ist nicht die Frage, über den wir nachdenken. Und dann wir rechtfertigen diesen Selbstfokus damit, dass wir sagen, dass wir auch mal auf uns selbst schauen müssen und die anderen nach hinten stellen. Kennen wir das? Nun, wir brauchen alle mal eine Pause, ja, wir brauchen Ruhe und das schenkt uns Gott auch. Aber was suchen wir eben in dieser Pause? Sehen wir sie als Gottes Geschenk, um uns erneut zu stärken mit dem Ziel, Menschen dann weiter und besser zu lieben? Oder suchen wir in diesen Pausen eben einfach eine Pause von der Liebesgebot? Alles soll in Liebe geschehen, heißt es in diesem Text. Keine Einschränkung. Ich möchte also zum weiteren Nachdenken zwei Fragen weitergeben, wenn ihr mitnehmen könnt. In welchem Bereich werde ich nicht von Liebe motiviert? In welchem Bereich werde ich nicht von Liebe motiviert? Und dann die zweite Frage. Wo bin ich nur oder vor allem auf mich selbst bedacht und die anderen kommen nur an zweiter Stelle? Diese zwei Fragen können wir mitnehmen und darüber nachdenken. Aber wir machen erstmal weiter. Zweiter Punkt, die Wesensart der Liebe. Also wir haben den Umfang der Liebe gesehen. Das ist wirklich alles gemeint. Und jetzt wollen wir darüber nachdenken, was ist die Wesensart dieser Liebe? Also welche Qualität hat sie? Was verstehen wir unter Lieben? Nun, Duden, ich habe in Duden geschaut und das sind die Definitionen, die sie geben, es sind so einige Definitionen, ich lese die einfach alles vor. Duden sagt, Liebe ist ein starkes Gefühl des Hingezogenseins, eine starke, im Gefühl begründete Zuneigung zu einem nahestehenden Menschen. Es ist auf starke, körperliche, geistliche, seelische Anziehung beruhende Bindung an einen bestimmten Menschen, verbunden mit dem Wunsch nach Zusammensein, Hingabe oder Ähnliches. Das ist Duden, also mehr so eine akademische Definition von der Liebe. Ich habe auch geschaut, so in der Popkultur, was da quasi als Definition von Liebe gegeben ist. Und ich bin auf ein Lied von Nena gestoßen. Das ist schon ein älteres Lied, aber sie hat mal ein Lied gesungen, Liebe ist. Und in diesem Lied sagt sie, Liebe will nicht, Liebe kämpft nicht, Liebe wird nicht, Liebe ist. Liebe sucht nicht, Liebe fragt nicht, Liebe fühlt sich an, wie du bist. Liebe ist, so wie du bist. Also wir haben jetzt hier zwei Definitionen, eine von eben einer akademischen Definition von der Liebe und der andere so Popkultur. Und wir uns fallen zwei Dinge auf. Ne? Zum einen wird Liebe vor allem in Bezug auf Gefühle oder des Angezogenseins verstanden. Liebe ist hauptsächlich eine sentimentale, eine emotionale Geschichte. Nun, Liebe schließt natürlich die Emotionen mit ein. Ja? Aber die Frage ist das alles? Also in diesen Definitionen scheint, dass das wirklich die Kernsache der Liebe ist. Ferner, es wird auch vor allem durch das Lied deutlich, dass Liebe ist nicht nur die Annahme, sondern auch die Bestätigung von jemandem in allem, was er ist und wofür er steht. Ja? Also Hinterfragen, Kritik und Korrektur sind nicht erlaubt. Ja, das ist lieblos, denn Liebe bedeutet, so wie du bist. Ja, also das ist, was wir in dem Lied eben gehört haben. Nur Lob und Anerkennung, das ist Liebe. Jemand bestätigen, das ist Liebe. Nun, wenn Liebe nur das ist und nichts mehr, dann hat Paulus nichts von Liebe verstanden. Denn Paulus sagt zwar, dass er sehr viel Liebe für die Korinther hat, also wenn ihr ganz am Ende sieht, Kapitel 6, Vers 24, der sagt, mein Liebe ist mit euch allen in Christus Jesus. Und auch an unterschiedlichen Stellen, auch in 2. Korinther, bringt er das zum Ausdruck, ja, ich liebe euch sehr. Aber trotzdem sehen wir in seinen Briefen und insbesondere im 1. Korinther nicht nur Lob und Anerkennung, sondern auch sehr viel Ermahnung, sehr viel Korrektur. Also wenn Liebe einfach Bestätigung von Menschen ist, wie sie sind, dann hat er nichts von Liebe verstanden. Und es ist auch interessant, wir sehen bei Paulus nicht nur bloße Sentimentalität in seinen Briefen, ja? Also wenn ihr ein Vers davor guckt, in Vers 13, da steht, wachet, steht im Glauben, seid mutig und seid stark. Und dann spricht er über die Liebe. Also anders übersetzt, dieses seid mutig und seid stark, er sagt, seid mannhaft. Ja? Also das ist nicht so sentimental, dieser Liebesbegriff, den er hat. Es hat mit Kraft zu tun, es hat mit wirklich dieses Initiative ergreifen zu tun. Also entweder hat Paulus wenig Ahnung davon, was Liebe ist, oder der Liebesbegriff kommt heutzutage zu kurz. Wenn wir bedenken, dass Paulus beim Schreiben von dem Korintherbrief vom Heiligen Geist geleitet wurde und zudem auch, dass Jesus in den Evangelien genauso handelt wie Paulus, dann müssen wir feststellen, dass die Mangel nicht bei denen ist, sondern bei uns ist. Unser Verständnis von Liebe ist wohl zu sehr von unserer Gesellschaft beeinflusst, wenn wir Kritik immer nur als lieblos empfinden. Ein biblisches Verständnis von Liebe muss Platz für Korrektur und Ermahnung haben. Denn die Liebe freut sich über die Wahrheit und Gerechtigkeit und ist also gegen jede Schmeichelei, wie auch sündhaftes und destruktives Verhalten. Echte Liebe will auch das Beste für andere Menschen. Wenn Menschen also auf eine Weise leben, die sie schadet, ist es tatsächlich das Liebevolle, auf Fehlverhalten hinzuweisen. Deswegen kann sich etwas unangenehm trotzdem liebevoll sein. Echte Liebe ist also weder bloße Sentimentalität, noch ist es Menschen in allem, was sie sind, denken und tun, einfach zu bestätigen. Was ist Liebe denn? Also, gerade haben wir betrachtet, was Liebe nicht ist. Was ist Liebe denn? Nun, Gottes vollkommene Wort gibt uns die Antwort und wir müssen gar nicht so weit schauen. Der Korintherbrief selbst hat sehr viel über Liebe zu sagen. In Kapitel 13, Vers 4 bis 7 ist diese bekannte Stelle über die Liebe und da lesen wir, dass Liebe eben langmütig ist und gütig. Sie ist nicht eifersüchtig. Sie ist nicht prahlerisch. Sie ist nicht aufgebläht. Sie ist nicht unanständig oder unpassend. Sie ist nicht selbstsuchend. Sie wird nicht aufgebracht. Sie rechnet Böses nicht zu. Sie freut sich nicht über Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber über die Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie hofft alles, sie glaubt alles, sie erduldet alles, sie vergeht und hört nie auf. In Kapitel 8, Vers 1 hat Paulus auch die Liebe im Gegensatz zu der Arroganz dargestellt. Ja, stattdessen sucht die Liebe eben die Erbauung für Menschen. Sie will das Beste für andere Menschen und stellt sich selbst hinten an. Oder in Kapitel 4, Vers 21 ist Liebe eine Route gegenübergestellt und der Sanftmut gleichgestellt. Das heißt in anderen Worten, wenn es etwas zu besprechen gibt, ist die Liebe nicht harsch oder hart, sondern sanftmütig. Und das sind ein paar Beispiele, also wie die Liebe beschrieben ist in diesem Brief. Aber das ist noch nicht das Wichtigste, was man über Liebe sagen kann. Um die Liebe wirklich zu verstehen, müssen wir auf Gott schauen. Ja, von seiner Liebe verändert werden und von ihm lernen, was Liebe ist. Denn er ist die Liebe, heißt es in der Bibel. Ja, wir Menschen sind von Natur aus weder liebevoll noch liebenswert. Deswegen bringt es auch nichts, in uns selbst zu schauen nach einer Definition von Liebe, sondern auf Gott zu schauen. Wir wurden geschaffen, um Gott mit allem, was wir sind, zu lieben und andere Menschen zu lieben wie uns selbst. Das haben wir auch in der Textlesung gehört aus 3. Mose. Daran scheitern wir aber ständig. Wenn wir aber auf Gott schauen und schauen, wie er liebt, ja, dann sehen wir, worin diese Liebe besteht. Gott ist reich an Barmherzigkeit, heißt es in der Bibel. Er hat in seiner großen Liebe, also in Epheser 2 lesen wir, in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in der Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet. Oder in Römer 5, 8 lesen wir davon, ne? Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünde waren, als wir noch Feinde waren, als wir eigentlich sein Gericht verdient haben. Gerade da hat er seine Liebe gezeigt, indem er seinen Sohn als stellvertretendes Opfer für uns hingestellt hat. Das ist Liebe. Es ist eine Andersbezogenheit, ja, nach außen gerichtet. Und so sehen wir Gottes Liebe darin, wie er in dem Kreuzesgeschehen und in der Errettungswerk durch Jesus Christus umgegangen ist. Aus Liebe zu uns sandte er seinen geliebten Sohn in die Welt, damit er eben ein Opfer wird für Sünder. Aus Liebe zum Vater hat Jesus Christus dem Vater in Bezug auf diesen Plan der Errettung und überhaupt in allem gehorcht. Aus Liebe zu uns hat Jesus Christus den Zorn Gottes an unserer Stelle erlebt, als er am Kreuz starb und unsere Schuld und die Strafe, die wir verdient haben, auf sich nahm. Aus Liebe zu seinem Vater hat der Vater, aus Liebe zu seinem Sohn, jetzt von dem Vater, aus Liebe zu seinem Sohn hat der Vater Jesus von den Toten auferweckt und ihn über alles und allen erhört und die Menschen, die aus allen Nationen an den Glauben sollen, gegeben. Und aus Liebe zu uns Menschen rettet Gott alle, die an Jesus Christus glauben und segnet sie mit allen geistlichen Segen in Jesus Christus, jetzt und für alle Ewigkeit. Das ist Liebe, ja? Ihr merkt, das ist immer, es ist nicht selbstbezogen, es ist andersbezogen. Es ist überschwängliches Gutes und Wohlwollen gegenüber demjenigen, die geliebt sind. Ja, und das gab's auch bevor es Menschen auf dieser Erde gab. Ja, also das ist eine der wichtigsten Lehren der christlichen Glaube, dass Gott eine Dreieinigkeit ist. Ja, und in dieser Dreieinigkeit, also was die Beziehung bestimmt, ist die Liebe. Ja, es ist Andersbezogenheit, auch innerhalb der Gottheit. Möchtest du die Liebe Gottes persönlich erleben, dann bedenke, was Gott durch Jesus Christus für Sünder wie dich und mich getan hat. Und setze dein ganzes Vertrauen darauf. Wenn du mehr wissen willst, was das bedeutet, frag die Person neben dir oder kannst mich auch fragen nach dem Gottesdienst. Gerne kommen wir in Gespräch darüber. Aber ich gehe davon aus, dass die meisten hier die Liebe Gottes schon persönlich erlebt haben. Dann lehrt uns die Bibel, dass du als Christ insbesondere in der Lage bist, richtig zu lieben. Denn Gott gießt seine Liebe in uns Christen, sodass wir sie weitergeben können. Gottes Liebe ist nicht nur die Grundlage und das Vorbild für Liebe für uns, sondern sie wird uns auch geschenkt, damit wir sie anderen weitergeben können. Christen sind tatsächlich in der Lage, richtig, echt zu lieben. Nicht, weil wir besser sind als andere Menschen, sondern weil Gott seine Liebe in uns hineingegossen hat. Nicht nur ist die Liebe eben uns geschenkt und wir können das weitergeben, sondern wir sollen sie auch weitergeben als Kinder Gottes. Das ist jetzt nicht optional für uns. 1. Johannes 4,11 lehrt uns, wenn Gott uns so geliebt hat, sind wir es schuldig, einander zu lieben. Wenn wir das nicht tun, können wir so viel Frömmigkeit und Religiosität vorzeigen, aber sie ist nichts wert. 1. Korinther 13,1-3, da lesen wir, wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engel redete, aber keine Liebe hätte, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich Weissagung hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis, und wenn ich allen Glauben besäße, so dass ich Berge versetzte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe austeilte und mein Leib hingebe, damit ich verbrannt würde, aber keine Liebe hätte, so nützte es mir nichts. Wenn man so will, sind diese Verse, also die ich gerade gelesen habe, die Gegenseite zu der Jahreslosung, also zu der 1. Korinther 6,14 Stelle, die wir heute betrachten. Ja, das wäre, also es ist so, also in dieser Stelle steht, alle eure Dinge lassen Liebe geschehen. 1. Korinther 13,1-3 lehrt uns, wenn alles nicht in Liebe geschieht, ist alles nichts wert. Also die Art von Liebe, die Qualität von Liebe, die wir haben sollen, die dieser Text uns dazu aufruft, ist, dass wir diese andersbezogene, selbst aufopfernde Liebe einander zeigen. Und so im letzten Teil dieser Predigt möchte ich uns einladen, darüber nachzudenken, was es praktisch bedeutet. Ja, was bedeutet es, dass wir alles in Liebe geschehen sollen? Wie kommen wir mehr dahin, dass wir alles in Liebe geschehen lassen? Erstens, lass Andersbezogenheit deine grundsätzliche Einstellung werden. Lass Andersbezogenheit deine grundsätzliche Einstellung werden. Liebe ist nach außen gerichtet. Ja, sie will das Wohl von anderen und setzt sich dafür ein. Sie will, dass eben das Wohl der anderen gefördert wird. Um richtig lieben zu können, ist es notwendig, dass das Ich kleiner wird und der andere größer wird. Selbstbezogene Liebe, das ist ein Widerspruch in sich selbst, in anderen Worten. Ja, Liebe ist andersbezogen, es ist nach außen gerichtet. Damit alles in Liebe geschieht, müssen wir also immer mehr alles abtöten, was in uns eigennützig oder selbstsüchtig ist, und uns stattdessen darin üben, nach außen gerichtet zu sein. Genauso wie Gott in seiner Liebe eben nach außen gerichtet ist. Das hat die Folge, dass wir grundsätzlich immer darauf eingestellt sind, dem anderen Gutes zu tun. Denn wir wollen, dass es dem anderen gut geht. Diese Andersbezogenheit können wir freilich nicht selber produzieren. Ja, wenn wir das versuchen, werden wir merken, nach 2 Stunden nach diesem Gottesdienst gescheitert. Das kommt daher, dass wir uns von dem Herrn geliebt und angenommen wissen. Ja, je bewusster uns wird, wie sehr Gott uns liebt und sich um uns sorgt, desto freier werden wir, über andere Menschen nachzudenken. Also willst du in Liebe und Andersbezogenheit wachsen? Die Antwort ist nicht, versuche das aus dir selbst rauszubringen. Ja, das wird nichts. Sondern es kommt, indem wir uns bewusster in Jesus Christus wissen, als Kinder Gottes wissen. Ja, dass das unsere Identität ist. Das befreit uns wirklich, über andere nachzudenken. Weil wir wissen, Gott denkt schon über mich nach. Ja, das muss ich selber nicht tun. Damit fängt es an. Lass Andersbezogenheit deine grundsätzliche Einstellung werden. Zweitens, lass deine Gedanken von Gottes Wort formen. Lass deine Gedanken von Gottes Wort formen. Was hat das mit Liebe zu tun? Sehr viel. Es bringt nichts, jemandem, der sich auf dem falschen Weg befindet und dich nach dem Weg fragt, ganz freundlich und zuvorkommend zu begegnen, ihn dann aber weiter in die falsche Richtung gehen zu lassen. Ja? Wenn das da draußen passiert und ich weiß nicht, wo ich in Tübingen so gehen muss, und dann frage ich jemanden aus Tübingen, hey, wie komme ich zu diesem Ort hier, wo Gottesdienste stattfindet, und er schickt mir in eine ganz andere Richtung. Das wird mir nicht helfen. Egal wie freundlich er mir das gesagt hat. Und so ist es mit unserem Leben grundsätzlich. Ja? Wenn wir meinen eben, Menschen zu lieben, denen aber das Wichtigste vorenthalten, was zum Leben gehört. Deshalb ist es wichtig, dass unsere Liebe auch biblisch ist, so dass sie den Menschen tatsächlich gut tut und nicht nur scheinbar gut tut. Es gibt viele Vorstellungen heutzutage, was gut und förderlich ist für Menschen. Na, jeder hat eine Idee. Dementsprechend haben Menschen unterschiedliche Vorstellungen davon, was liebevoll ist. Was bestimmt unsere Meinung darüber, was liebevoll ist? Römer 12, 2, das steht da, stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommen. Und wenn Gottes Wille das Gute, das Wohlgefällige und das Vollkommene ist, dann ist das auch das Beste für Menschen. Es ist das Beste für sie, dass sie in Gottes Willen gehen. Wollen wir also richtig lieben, dann lass uns in Gottes Wort gut verwurzelt sein, so dass unsere Perspektive darüber, was liebevoll ist, was gut ist für die Menschen, nicht von der Welt, sondern von der Wahrheit geprägt ist. Dann wird unsere Liebe nicht scheinheilig und wertlos sein, sondern echt und in der Tat förderlich. Das war der zweite Hinweis. Lass deine Gedanken von Gottes Wort formen. Und drittens und letztens, lass alles, was du sagst oder tust, zur Erbauung von anderen Menschen dienen. Lass alles, was du sagst oder tust, zur Erbauung von anderen Menschen dienen. Wenn wir diesem Gebot nachkommen wollen, alles in Liebe geschehen zu lassen, soll das unser Ziel sein bei allem, was wir sagen oder tun, ja, dass die Menschen erbaut werden. Stell dir diese Frage also, bevor du etwas sagst oder tust. Wird das die Menschen ermutigen, die es hören? Wird das ihnen helfen? Wird das förderlich sein für sie? Ja, in Bezug auf Reden, bringt das, was ich sagen will, meine Mitmenschen weiter. Das schließt ein, dass wir manchmal Menschen auch Feedback geben müssen, was nicht immer leicht ist. Manchmal müssen wir sie auch ermahnen, um sie von gefährlichen Wegen zu schützen. Was das aber nicht bedeutet, ist, dass wir dabei harsch oder unfreundlich sind. Denn du kannst so viel Wahrheit sagen, aber wenn du nicht durch Liebe motiviert bist, sondern durch Stolz oder Rechthaberei, wird das selten angenommen werden. Ja, wird das selten erbaulich oder wohltuend sein. Wenn dein Ziel aber ist, dass Menschen erbaut werden und wachsen, wirst du nicht nur darauf achten, dass du wahrheitsgemäß sprichst, sondern auch, dass du auf gewinnende Weise sprichst. Weil da, also, das willst du am Ende. Du willst, dass sie zurückgebracht werden vom falschen Weg. Dein Ziel ist nicht, ich möchte einfach zeigen, dass er falsch liegt, sondern dass er tatsächlich gewonnen wird. Also die Frage ist also nicht so sehr, was darf ich sagen, sondern wie soll ich es sagen? Das ist in Bezug auf Reden. Und dann in Bezug auf Taten. Sind meine Tätigkeiten nur oder vor allem für mich förderlich oder auch für andere Menschen? Bin ich vor allem dadurch getrieben, was mir gefällt und mich voranbringt? Oder bin ich vor allem darauf bedacht, dass ich mit den Gaben und den Ressourcen, die Gott mir gegeben hat, andere helfe? Und wenn wir dann Menschen auch helfen, ist das eigennützig mit der Erwartung, dass wir etwas zurückbekommen? Oder freuen wir uns einfach darüber, dass es dem anderen geholfen hat? Auch unsere guten Taten, wenn man so will, können eigennützig sein, ne? Ich kann mich erinnern an einen in unserer Gemeinde, der mich gefragt hat, also ich bin für die junge Gemeinde zuständig, hat mich gefragt, ob er im Kindergottesdienst mitarbeiten konnte. Und also ich habe ihn eben über Jahre gemerkt, dass das nicht so sein Ding ist, mit Kindern unterwegs zu sein, haben gefragt, warum willst du das machen? Und er hat gesagt, ja, um mich selbst zu fördern. Haben gedacht, okay, das ist nicht die Art von Motivation, die ich brauche für die Kinder. Ja, also das zeigt uns, dass auch die guten Sachen, die wir machen können, auch eigennützig sein. Ja. Und deswegen sollen wir auch das prüfen. Das sind Fragen, die wir uns selbst stellen können, um unsere Worte und Taten zu prüfen, ob sie in Liebe geschehen oder nicht. Nun, ihr Lieben, solche Aufforderungen, wie dieser Vers, dieses Gebot uns gibt, kann uns leicht überfordern. Deshalb möchte ich mit einem Gebet enden, das Paulus gebetet hat und das uns nochmal vor Augen führt, woher die Kraft und die Fähigkeit kommt, zu lieben. Es ist aus Epheser 3, ich habe es leicht umformuliert, um verständlicher zu machen. Aber ich möchte, dass wir das stellvertretend für uns gemeinsam dafür beten. Lass uns beten. Vater, wir beten, dass du uns nach dem Reichtum deiner Herrlichkeit gibst, dass durch deinen Geist mit Kraft an dem inneren Menschen, dass wir gestärkt werden, sodass dein Sohn Jesus Christus durch den Glauben in unseren Herzen wohnt. Lass das dazu führen, dass wir in Liebe gewurzelt und gegründet sind, also dass wir in deiner Liebe gewurzelt und gegründet sind und deswegen fähig sind, mit allen anderen Christen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe deiner Liebe ist. Ja, lass uns die Liebe von Jesus Christus, die alle Erkenntnis übersteigt, erkennen, damit wir erfüllt werden bis zur ganzen Fülle von dir. Dir aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Dir sei die Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus von Generation zu Generation für immer und ewig. Amen.